Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Puh, jetzt habe ich alles gegeben, um meine Stimme auf Kurs zu halten, denn pünktlich zum herbstlichen Wettereinbruch bin ich etwas angeknackst. Aber hey, ich ziehe die Nummer jetzt hier einfach eiskalt durch. Apropos Nummer, lieber Alex, weißt du, was der Vor- wie auch Nachteil vom 220er Rollfilm für Mittelformatkameras war?
Das ist der Vor- wie Nachteil.
Der Vor- und wie Nachteil, ja.
Ist nicht ein Ticken zu groß für alles.
Naja, fast. Also da passten mehr Bilder drauf als bei einem 120er Film, obwohl der baugleich war. Wie ging das? Naja, weil das Schutzpapier fehlte. Und so fühle ich mich jetzt auch ein bisschen. Fühle mich ein bisschen schutzlos. Ein bisschen, also nicht weinerlich, aber vielleicht einfach ein bisschen empfindlich heute, Alex.
Okay, aber dafür gibst du uns quasi noch ein ganz kleines bisschen mehr von dir, auch wenn es roher ist, verwundbarer.
Ja, ja. Und ich habe schon überlegt, vielleicht brauche ich nächsten Herbst einfach ein paar mehr Konservierungsstoffe in meinen Tee rein. Denn, Fun Fact, es geht weiter, Alex, E220 ist der Code für Schwefeldioxid. Auch nochmal hier was in die Runde geworfen. Und das ist ein Konservierungs- und Antioxidationsmittel für Lebensmittel oder schwache Körper wie mich, um sie vor dem Verderben zu bewahren. Ist das nicht eine gute Info nochmal hier?
Auf jeden Fall. Aufklärerischer Auftrag erfüllt heute schon.
Hashtag Episode 220 und ich geb's zu, das war eine sehr große Hafenrundfahrt heute. Also spring doch mal mit mir ins Boot und gib mir vielleicht noch einen kurzen Wink, welche Review du heute im Gepäck hast, so ein bisschen teasermäßig.
Ja, gerne. Ich habe eine Science-Fiction-Serie mitgebracht, die bei dem einen oder anderen vielleicht, der mich ein bisschen besser kennt, eher verwundert ist, dass ich das nicht schon längst mitgebracht habe. Ja, musste ein bisschen einmarinieren, aber heute ist es dann soweit.
Na, dann erwarte ich hier aber Qualitätsjournalismus vom Feinsten heute. Bei mir geht's eher weiter im Grusel-Genre. Ich habe noch ein bisschen Halloween im Tank und auch insgesamt sehe ich hier in unseren Notizen viele thematische Zusammenhänge. Bei den News kehren altbekannte Monster zurück und bei den Trailern supporte ich eher alberne B-Movies und du bleibst so ein bisschen bei den Horrorfilmen hängen. Kann man das so sagen?
Bei den verstörenden Themen, ja.
Bei den verstörenden Themen, das finde ich sehr gut. Dann lass uns das doch mal ausklamüsern und wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, da wird schon ins Off gehustet am anderen Ende und ich bin sehr, sehr froh, dass es zwar die Existenz der Computerviren gibt, aber dass die zumindest nicht über die Audioleitung ansteckend sind. Ja, herzlich willkommen, lieber Ronny. Ich freue mich, dass du dein Kadaver hierher gequält hast für diese Episode.
Kadaver, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht, aber danke für diese charmante Anmoderation, Alex. Aber wir haben ja hier so Puschel auf den Mikrofonen, ist doch alles doppelt und dreifach gesichert, oder?
Selbst das ist richtig. Und was ja deine Zahlenspiele betrifft, muss ich ja gestehen, freue ich mich einfach schon, was in plus minus 200 Episoden du uns nochmal für 420 genauer erläutern kannst.
Okay, ich vermute da einen Hinterhalt, aber ich lasse es mal so stehen.
Okay, alles klar.
Oder ich schnall's gerade nicht.
Vielleicht, googelst du einfach mal.
Ja, okay. Vielleicht mache ich das nach der Sendung, Alex.
Genau, vielleicht machst du es einfach nach der Sendung. Wir sind zurück nach unserem Special und machen heute wieder so harten Dienst nach Vorschrift, oder wie sehe ich das?
Ja, ich werde nie Fan von diesem Dienst nach Vorschrift, weil ich glaube, wir performen uns hier immer die Seele aus dem Leib im wahrsten Sinne des Wortes.
Nee, aber ich finde es ja immer schön, wenn sowohl wir ein kleines bisschen so ein Grundgerüst haben, wo man sich dran langhangeln kann, wird sich komplett im erzählerischen Äther verlieren. Und ich glaube, für die ZuhörerInnen ist es auch ganz nett. Plus gibt uns ja die Möglichkeit, Kapitelmarken zu setzen, Ronny.
Astrein, ja. In jeder Folge gibt's hier, kann man einfach hinspringen. Und wie meine Oma und Mutter schon gesagt hat, Ordnung ist das halbe Leben. Also strukturiert hier wird man durchgeführt, da muss man nicht viel denken, einfach nur zuhören.
Genau, wie war das? Bin gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken, ne? Oder wie war das?
Richtig, da fehlt noch ein bisschen der Schmäh hinten drin in der Stimme.
Nee,
aber sonst
das maße ich mir gar nicht an, das überhaupt zu probieren, weil ich weiß, dass ich das hart butchern würde.
Ja, ich sowieso heute.
Den Arnie. Aber ja, von daher, da wir ja, hören, dass du ein bisschen angenockt bist, war ich tatsächlich ein kleines bisschen überrascht, als ich in die Ruckzuck-Review-Liste reingeschaut habe und da trotzdem die magische 2 stand.
Das lasse ich mir nicht nehmen, Alex.
Massiven Redeanteil hast. Aber you do you, von daher würde ich jetzt einfach sagen, schlürf nochmal von deinem heißen Kamillentee und ich sage, lass mal zu den Ruckzuck-Reviews kommen.
So, jetzt habe ich extra noch getrunken, damit ich bei Ruckzuck...
So viel Zeit muss sein. Wird noch einmal durchgegurgelt.
Genau, und dann wieder rausgespuckt als Fontäne. Als Überraschungsmoment. Ja, also sorry schon mal an alle, die uns gerade zuhören, wenn ich vielleicht zwischendurch mal husten und nicht räuspern muss. Aber wie gesagt, the show must go on. Ja, ich habe gesagt, ich bin hier noch ein bisschen beim Kürbisschnitzen hängen geblieben und jetzt endlich mal nachgeholt mit meiner ersten Review. 28 Years Later. Mein Gott, das Ding kam am 19. Juni schon in die deutschen Kinos. Jetzt endlich mal geguckt. Wie sieht's bei dir aus? Auch schon von der Watchlist gestrichen?
Nope.
Nope?
Nö. Ist auch nicht relativ weit oben, um ehrlich zu sein.
Wie standest du zu den ersten beiden Teilen?
Ja, der erste war cool, auch wenn ich, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so gehypt. Über den Klee gehypt habe, wie es halt für der Rest der Welt gemacht hat. Ich habe den Appeal natürlich verstanden und applaudiert um der Gegebenheiten und des Budgets, ne? Und ja, was da quasi geleistet wurde, gar nicht falsch verstehen. Ja. Den zweiten fand ich dann schon nur noch gut, muss ich sagen.
Mhm.
Und deswegen war ich halt jemand, der jetzt die letzten 10, 20 Jahre dazwischen halt auch keinen dritten Teil vermisst hat.
Mhm.
Entsprechend hält sich halt mein Hype in Grenzen, auch wenn ich durchaus Positives wahrgenommen habe und jetzt dann auch sehr gespannt bin natürlich, was du so präsentierst. Aber vermutlich ist der eigentliche, der wirklich wahre Grund, wenn ich tief in mich reinschaue, warum ich den dritten Teil noch nicht gesehen habe, dass ich die ersten beiden einfach nochmal gucken müsste, glaube ich.
Mhm.
Und dann hast du direkt wieder so ein Projekt vor dir, so 3 Filme, um überhaupt mal zu dem eigentlichen Film zu kommen, zu den du eigentlich gucken möchtest. Hast du das auch gemacht?
Das habe ich gemacht, kurz noch für mich, fürs Protokoll. Vielleicht packe ich das in den Episodentitel, nichts über den Hype loben. Nee, nichts über den Klee hypen. Wie war das gerade?
Ich muss nochmal... Nichts über... Ja, weiß ich nicht. Habe ich?
Ja, ich muss es gleich nochmal Revue passieren
über
lassen.
Über den Klee gehypt.
Der ist klang stark. aber zu deiner Frage. Ja, habe ich gemacht, weil auch bei mir lagen die Filme, also 28 Days und 28 Weeks Later, schon ein bisschen zurück. Also beide nochmal nachgeholt. Und das war für mich nämlich auch lange Zeit ein Blocker, eben nun zum dritten endlich mal durchzukommen.
Das macht so ein bisschen, schüchtert ein bisschen ein, ne?
Ja, das stimmt allerdings. Aber es hat sich dann doch wieder gelohnt, vor allem der erste Teil. Und wie du gesagt hast, auch bei mir der zweite Teil ist so ein bisschen, ja, ist okay, kann man gucken. Aber ne, deswegen kam wahrscheinlich der dritte auch nicht so zügig hinten nach. So, um was geht's denn? Also rund 28 Jahre nach dem Ausbruch des Rage-Viruses, was man ja seit dem ersten Teil kennt, leben die Überlebenden auf einer Insel. Also nicht Großbritannien, sondern nochmal eine ganz kleine Insel vorne an Großbritannien dran. Und die,
A Quiet Place. Teilen sich die Insel.
Ja,
mit denen von Quiet Place.
Fast, ja. Ähnlich. Diese Insel ist nur bei Apple zu erreichen. Das ist auch ein bisschen deswegen auch so der Safe Place in der Geschichte. Und Jamie, gespielt von Aaron Taylor-Johnson, bringt seinen Sohn Spike mit aus Festland, also das britische Festland, wo sie auf neue Gefahren und Geheimnisse treffen. Punkt. Mehr würde ich an dieser Stelle fast auch schon nicht erzählen, weil, sage ich gleich, ich fange erst mal kurz an. Also 28 Jahre, naja, fast, ne? Also 25 Jahre später, gut und gerne, tritt Danny Boyle wieder in seine eigenen großen Fußstapfen. Deswegen waren bei mir jetzt die Erwartungen schon ein bisschen höher, auch weil Alex Garland jetzt auch wieder das Drehbuch geschrieben hat. Und wir wussten jetzt vorher schon, und deswegen komme ich direkt mal zu Bild und Ton, dass viel mit dem iPhone gedreht wurde oder mit iPhones generell. Und dann haben sie auch so ein 180-Grad-Kamerarig gebaut. Also knüpften so ein bisschen an 28 Days Later an, wo sie mit so einer richtigen Mini-DV-Gurkenkamera gedreht haben. Kannst du ja heutzutage fast nicht mehr anschauen. Außer im historischen, gestalterischen Kontext, richtig?
Ja.
Und diesen experimentellen Ansatz von den iPhones, den siehst du schon. Ich muss aber immer wieder im Film sagen, Mensch, dafür sieht's doch unverschämt gut aus teilweise, was der Film da so auf die Leinwand bringt. Außer das vielleicht mit dem 360 oder 180 Grad Kamerarig. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, bisschen Spielzeug.
Bisschen gimmicky oder was?
Ja, das ist schon sehr gimmicky, muss man sagen.
Aber darf ich dich kurz unterbrechen? Wenn du sagst, viel mit dem iPhone gedreht, haben sie sich dann da auf die weiteren Brennweiten reduziert oder... Weil das ist ja so das Klassische, wenn man hört, wurde mit dem Handy gefilmt, hast du immer so viel, ich sag mal, weniger als 35 Millimeter, nenne ich es jetzt mal einfach unspezifisch.
Nee. Also hast du die Behind-the-Scenes mal gesehen?
Nee, noch nicht.
Ah ja, im Prinzip, also es ist auch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, ein bisschen Marketing.
Werbematerial, so kannst du ruhig sagen.
Ja, das okay. ist schon ein bisschen auf die Marketing.
Ja, und bei Severance Behind the Scenes siehst du, dass alles mit Apples editiert wurde.
Ja, genau. Und das also, ist auch so ein bisschen gut. Marketingmäßig. Du siehst, es gibt Bilder von dem Kamerarig mit dem iPhone. Aber das ist,
das, gesehen, ja.
das ist ein klassisches Kamerafilmrig. Also riesen viel Technik und irgendwo, man übersieht es kaum, ne, oder will es dann schon wegschmeißen, weil man nicht weiß, was ist, klebt so ein iPhone hinten an so einer Riesenlinse dran. Also es ist halt schon versucht okay, worden, halt den filmischen Look einzufangen. Glaube ich, nur so bei Handkamerasachen geht es eher gefühlt auch merkbar in den iPhone-Kameralook.
Okay, okay.
Was Danny Boy hier auch wieder macht, also es gibt ein paar abgefahrene Kamera-Angles, es gibt ein paar coole Schnittmuster oder sehr auffallende Schnittmuster und er webt auch historisches Film- und Dokumentationsmaterial mit ein, daher auch so ein bisschen der Trailer, wo sie halt diese komische Kriegsgedichtsachen damit reingemischt haben. Ist am Anfang super spannend, wirkt super experimentell. Ist aber ein Stilmittel, und das ist ja einer unserer Kritikpunkte, der im Laufe des Films so ein bisschen fallen gelassen wird. Also am Anfang stark, experimentell, geht aber so ein bisschen verloren.
Also nicht konsequent durchgezogen?
Genau, nicht so wirklich konsequent durchgezogen. Macht den Film am Anfang visuell stark, aber trotz oder wegen der Smartphone-Technik ist es jetzt nicht sonderlich, also gibt es keinen großen Aha-Effekt, würde ich meinen. Deswegen altert der Film, glaube ich, aber auch wesentlich besser. Und dann war natürlich für mich die Frage, kann der Film jetzt aber auch inhaltlich anschließen? Und da muss ich ganz klar sagen, also da bleibt der Film schon ein Stück weit hinter meinen Erwartungen zurück. Denn dafür gibt es einfach zu wenig neue Impulse und die Geschichte wird mir einfach zu fragmentiert und schwer greifbar erzählt. Und generell wirkt der Film so ein bisschen zweigeteilt. In der ersten Hälfte fokussiert man sich so auf dieses Sohn-Vater-Gespann. Aaron Taylor-Johnsons Charakter wird da aber super komisch gezeichnet, überhaupt gar kein Sympathieträger, fand ich auch dann ein bisschen fast schon langatmig und emotional eben wenig packend. Und in der zweiten Hälfte geht man dann nochmal aufs britische Festland und sucht dann die Figur um Ralph Fiennes, die man schon mal im Trailer gesehen hat. Und es werden dann auch so neue Zombie-Arten eingeführt, wo ich mir dann auch wieder die Fragen gestellt habe, wie lange überleben die Dinger denn jetzt tatsächlich eigentlich? Weil wir eigentlich mal gelernt haben, dass die nach einem Monat verhungern. Und dann gibt es noch so ein paar andere komische Logiklöcher und man muss diese Welt so schlucken, wie sie kommt und wie sie ist.
Ich wollte gerade sagen, sind es Logiklöcher oder ist es einfach fehlendes Worldbuilding dann, was nicht passiert?
Es ist aus meiner Sicht so ein bisschen fehlendes Worldbuilding, weil es wird so an ein, zwei Stellen gesagt, ja, okay, das ist jetzt ein neuer Zombie-Typ und das, aber woher das jetzt wirklich kommt und was das für eine Rolle spielt und warum sich das jetzt so entwickelt hat, das muss man nicht unbedingt erzählen, aber ich hätte es gern gehabt, weil insgesamt gibt es nicht so viel in dem Film, was so viel Raum einnehmen könnte, dass man es nicht hätte noch irgendwo besser mit unterschieben können, wenn du verstehst, was ich so richtig meine.
Habe ich verstanden.
Und zum Schluss, und das ist, glaube ich, so ein großer extra Bummer für mich gewesen und der wird dir wahrscheinlich auch nicht schmecken, es gibt kein richtiges Ende.
Das wäre meine letzte Frage gewesen. Das wäre meine letzte Frage gewesen, weil wir wussten ja, dass da noch mehr kommt.
Genau, der dritte Teil ist ja als Trilogie aufgesetzt worden und es wird ein recht überzogener Cliffhanger ans Filmende gepackt, der die Tür zum nächsten Teil aufmacht, der aber so überdreht ist, aus meiner Sicht, dass ich dachte, ha, okay, das wird interessant. Erstens ist es jetzt für den Abschluss super weird und uff, ich bin gespannt, was dann im nachfolgenden Film kommen soll.
Ich habe das ja The Old Guard 2 so extrem übel genommen, ne? Weil der Film gar nicht losgeht, um als Film zu funktionieren.
Ja.
Ist das hier besser? Also funktioniert trotzdem, ich sag mal, der Film als solcher funktioniert der Standalone, von einem Cliffhanger mal abgesehen.
An sich schon, weil ich auch im ersten und zweiten ja nicht fand, dass du jetzt so eine riesige epochale Geschichte erzählt bekommen hast, sondern da war es ja eher so ein paar Charakterporträts, die dann zum Schluss so abgeschlossen wurden. Das hat der erste Teil sehr gut gemacht, der zweite so meh und der dritte schafft's, wenn höchstens gleich gut wie der zweite. Oder sogar ein bisschen drunter. Und deswegen, ja, man sieht Neues in der Welt, aber es ist einfach zu wenig, finde ich, dafür, dass man sich jetzt über 20 Jahre Zeit gelassen hat und das jetzt direkt auf 3 Filme aufbläst. So, was sagt das Internet dazu? Trotz der innovativen Technik und filmischen Experimente am Anfang. Naja, bei IMDb steht der Film bei einer 6,6. Und das ist halt einen guten Schluck unter dem gewohnten Box-Solide-Score, den wir haben.
Ja, ja.
Die Kritiker haben den viel wohlwollender aufgenommen bei Rotten Tomatoes. Die haben nämlich 89% insgesamt gegeben, die Zuschauer aber auch nur 63. Also gehen wieder ein bisschen in das IMDb-Rating, also in die Richtung vom IMDb-Rating. So, wo finde ich mich jetzt? Und wir waren uns beide hier im Haushalt mit meiner besseren Hälfte eigentlich, stimmten überein. Müssten wir ihn nochmal sehen? Wahrscheinlich, wenn wir die anderen beiden jetzt nochmal sehen wollen, die dann irgendwann folgen. Und den Trailer zu Bone Temple gibt's ja schon. Aber ich muss sagen, boah, das war für mich keine Bereicherung und ich würde ihm normalerweise 2,5 von 5 geben, weil ich ihn einfach wirklich nicht gut fand, in vielerlei Hinsicht, wie ich gerade gesagt habe, aber durch die Danny Boyle'sche Handschrift runde ich es noch auf 3, weil es dann einfach doch noch ein bisschen mehr gezogen hat, deswegen bin ich gespannt, was sie mit Bone Temple machen, wenn Danny Boyle halt nicht diesen Einfluss mitbringt, aber ja, bin ein bisschen underwhelmed gewesen, Box Office sagt aber, ist okay, 60 Millionen hat er gekostet, 150 hat er eingespielt, also da können alle einigermaßen in Ruhe schlafen gehen, was das für die Zukunft heißt, also für spätestens den dritten Teil noch kommen soll. Weiß ich jetzt nicht, weil den will Danny Boyle ja auch wieder selbst drehen und damit die Trilogie vom dritten Teil sozusagen selbst beenden.
Ja, verstehe ich eh nicht, dass er da für die Fortsetzung das Ruder aus der Hand gibt, um dann wieder das Ruder zu übernehmen.
I don't know, irgendeinen Plan wird's geben, hoffe ich.
Jo, ich sag mal, bei der neuesten letzten Star Wars Trilogie hat's nicht geklappt, aber das Äpfel und Birne ist mir schon klar.
Ich glaube ja.
Trotzdem. Weiß ich nicht, aber ja, gut, also hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass der Film nach weiter nach oben gerutscht ist.
I'm sorry, ja, das habe ich mir fast schon gedacht.
Ja, ist gut, ist ja a cautionary tale ein bisschen, also ist ja okay, ist jetzt nicht so, dass der Backlog nicht, also auch ohne 28 Years Later lang genug, möchte ich sagen, aber vielen Dank.
Und bitte gerne, und trotzdem hast du es ja geschafft, eine Serie wegzubingen anscheinend.
Yes.
Sag du doch mal, was du mitgebracht hast, ob ich meine Watchlist hier nochmal umsortieren muss.
Jo. Ich habe mitgebracht, am 12.8. gestartet, eine FX-Hulu-Serie bei uns über Disney Plus, Alien Earth. Mm. Also es ist nicht reine Science-Fiction, ist vielleicht sogar ein bisschen Horror mit dabei. Ja, was soll ich sagen? Also es, das, was wir gerade gehofft haben, kann ich bestätigen für die Serie. Also der Look, die Liebe zum Detail für die Props, auch die Visual Effects, die es ja da durchaus in größeren Mengen gibt, das ist schon brachial gut und für mich, so was ich von FX und Hulu gewohnt bin, schon überdurchschnittlich gut sogar, würde ich sogar so weit gehen. Also borderline, dass die ein oder andere Episode auch sich, ich sage mal, unwesentlich vor einem Kinofilm verstecken muss. Erzählerisch natürlich ganz anders strukturiert, ne, durch die 8 Episoden als sein Kinofilm. Auch vom Look and Feel verkauft sich schon richtig, richtig groß, richtig teuer. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie an irgendeiner Stelle Kompromisse gemacht haben. Sie werden so groß, wie sie sein müssen, um diesen Plot zu erzählen. Und es wird hin und wieder schon sehr, sehr groß. Aber worum geht's denn jetzt da überhaupt bei Alien Earth? Es ist so, dass ein Forschungsschiff von Weyland-Yutani, das ganz viele verschiedene Spezies an Bord hat, auch ein Alien natürlich, es heißt Alien Earth, Ronny, bevor du
fragst. Surprise.
Aber auch andere Aliens, andere Spezies, gefährlich vielleicht.
Es ist davon auszugehen.
Genau, stürzt auf der Erde ab. Und die Erde ist so ein bisschen aufgeteilt zwischen den Trilliardären der Erde. Also da hast du die Weyland-Yutani-Leute und noch ein paar andere Stämme, möchte ich mal nennen. Und es landet halt in einem fremden Gebiet und da gibt es einen Trilliardär und der möchte gerne jetzt da diese Wesen einfangen. Und parallel hat er noch ein anderes Projekt laufen, ein Seitenprojekt, nämlich die menschliche Psyche oder das Gehirn zu übertragen in einen Androidenkörper, zum Beispiel für Menschen, die tödlich erkrankt sind oder unheilbar erkrankt sind. Und diese Technologie funktioniert nur für Kinder. Und was sie machen, ist dann eine Handvoll Kinder in einen jungen Erwachsenenkörper zu transferieren und geben ihnen damit größere kognitive Möglichkeiten, da sie ja theoretisch eine Maschine sind, körperliche größere Möglichkeiten. Und ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Handlung ist durchaus komplex und gerade dieses Thema fand ich super spannend, weil, wie gesagt, diese verschiedenen Konzerne, die da die Welt aufgeteilt haben, verfolgen verschiedene Konzepte. Da gibt es den, der verfolgt dieses Konzept, dann gibt es den, die wir kennen, von Weyland Yutani, die haben ihre Androiden, also hier die kompletten, also die Roboter, die halt weißes Blut bluten, ne? Die kennen wir ja irgendwie schon. By the way, da gibt es einen in der Serie, porträtiert von Timothy Olyphant, den sehe ich sehr, sehr gerne und er macht das hier klasse. Generell muss ich sagen, neben dem Audiovisuellen, das Cast ist hier wirklich erste Sahne und gibt auch da Spielraum um wirklich ein bisschen, ein kleines bisschen auch over the top zu spielen, aber es passt zu dieser beklemmenden Atmosphäre, dass irgendwie du die ganze Zeit dich ein bisschen unwohl fühlst. Das schafft sowohl das Spiel der Charaktere als auch das Drehbuch als auch das Set-Design und so weiter super einzufangen, und auch im Editing klappt das sehr, sehr gut. Und ich war eigentlich relativ schnell ziemlich hart gehookt, und es steigert sich auch massiv dann zur Mitte der Serie. Und wenn du dir das IMDb-Rating anguckst, also insgesamt steht das Ding bei einer 7,2, was ganz okay ist, ne?
Mhm.
Der Rotten Score ist 94 bei den Kritikern, 66 bei den Zuschauern. Ich komme gleich drauf. Und wenn du dir wirklich die Einzel-Episoden-Ratings anguckst, 7,5, 7,7, 7,3, 7,2, 8,5, so zur Mitte hin.
Mhm.
Und jetzt Achtung, wir kommen zum Ende der Serie, zum Finale. 7,0, 6,9, 6,2 fürs Staffelfinale.
Oha.
Und ich kann dir sagen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, dass tatsächlich mit der drittletzten Folge, spätestens mit der zweitletzten, aber ganz sicher mit der letzten, sie die Bälle, die sie da in der Luft hatten, nicht übereinander kriegen. Es grenzt schon fast an einer Frechheit, wie sie die Geschichte und die Handlungsstränge auserzählen, wie wenig Mühe sie sich dabei geben.
Oha.
Und wie platt es eigentlich wird, dafür, dass es so clever angefangen hat. Weil für mich war es halt wirklich so dieses, was macht denn den Menschen zum Menschen? Ist es der menschliche Körper? Ist es der menschliche Verstand? Sie spielen mit diesen Elementen, dass eine Maschine mit einer menschlichen Psyche sich teilweise menschlicher verhält als die echten Menschen, die sich, ne, so, weil, oder dass, wenn du die Ketten deines menschlichen Körpers ablegst, dass du dann transzendierst auf eine neue Ebene, und ob das dich weniger menschlich macht oder ob das eigentlich die Sachen, die wir versuchen zu unterdrücken, dass es einfach diesen Filter rausnimmt und du halt so sein, dich halt dann so benimmst, wie eigentlich die Menschen wären, nämlich vielleicht große Arschlöcher zum Beispiel. Und damit wird ganz viel gespielt und kokettiert und zum Nachdenken angeregt, und das finde ich klasse. Ich finde, da stehe ich mega drauf. Und nebenbei kriegst du noch so ein bisschen Kreaturen-Action, die auch richtig cool ist. Das Alien wird klasse in Szene gesetzt, hat ganz viele Momente, wo auch oft damit gespielt wird, prinzipiell Show Don't Tell, aber du hörst nur, was passiert. Ganz billiger Effekt eigentlich, ne? So, das heißt, du hast eine Gruppe von irgendwie, weiß ich nicht, 10 bewaffneten Leuten, und dann schwenkt die Kamera weg und du hörst jede Menge Gekreische und vielleicht ein Magazin, das einmal durchgeknattert wird, und dann schwenkt die Kamera wieder zurück und es ist ein einziges blutiges Gemetzel, wo du die Einzelteile nicht mehr erkennen kannst. Also sie bauen schon auch wieder eine sehr, sehr geile Reputation auf für das Alien. Und in Summe dachte ich eigentlich, dass sie genau wissen, was sie da haben und dieses Potenzial voll ausspielen. Und bis so, ich sag mal, Episode 4 und 5 passiert das auch. Fand ich ganz, ganz toll. Die Türen standen ihnen offen, die Welt stand ihnen offen. Und dann verstolpert es das Drehbuch aus meiner Sicht fast komplett.
Mhm.
So sehr eigentlich, dass ich von nur primär auch wegen der letzten Folge von meinen 4 von 5 abgerückt bin auf 3,5 von 5.
Mhm.
Und das habe ich halt, wie gesagt, auch im Rating selber wiedergefunden, sage ich mal. Also es ging scheinbar nicht nur mir so. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, ob es eine zweite Staffel gibt, weil theoretisch ist der Cliffhanger da. Auch hier natürlich, ne, Serien haben öfter mal Cliffhanger, trotzdem ist sie einigermaßen auserzählt. Also man könnte die auch so stehen lassen, meiner Meinung nach. Aber es ist verschenktes Potenzial letzten Endes. Also da war Budget da, da waren die kreativen Leute da, da war das Cast da. Und das Drehbuch halt eben leider nicht bis zum Ende. Da ist ihm die Puste ausgegangen, und das ist so ein Stück weit das Fazit. Und deswegen nur noch 3,5. So ein bisschen der Reverse Endor.
Oh, das ist ein Begriff.
Zweite Staffel.
Da musste ich jetzt erst überlegen, ja.
Genau, zweite Staffel startet ja unglaublich schwach, ja, wird dann aber aus meiner Sicht richtig geil wieder. Und hier war es halt genau das Gegenteil. Instant gehookt, wird immer stärker, um dann einmal komplett abzuflachen. Und da war ich schon tatsächlich, da war eine relativ große Enttäuschung zu spüren bei mir.
Mm.
Andersrum wäre mir lieber gewesen, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich auch. Also dann wieder wie bei Andor tatsächlich. Soll ich dir sagen, was ich jetzt auf meiner Watchlist damit getan hat mit Alien Earth?
Nicht viel vermutlich.
Tatsächlich nicht viel, weil ich habe die ersten 4 Episoden geguckt und bin ein Stück weit ausgestiegen tatsächlich, weil ich war gehookt mit den ersten 1-2 Episoden,
ja,
fand dann aber schon in der dritten und vierten, dass es sich zu sehr zieht und ich nicht ganz weiß, wo es hin will. Wenn du jetzt sagst, dass es für die fünfte nochmal lohnt und danach aber nur noch extrem abfällt, auch in den Ratings, dann macht das für mich gerade absolut nicht leichter und ich glaube, das Ding steht jetzt gerade da geparkt, wo ich es zuletzt abgestellt habe.
Das ist ja das Frustrierende, ne? Du bist halt spätestens nach der fünften Episode, die halt auch wirklich stark ist und auch das IMDb-Rating zeigt das ja, dass es, ne, da anderen auch so geht und dann bist du halt mega gehuckt und denkst dir so, geil, jetzt starten wir halt in das Finale ein, ne? Die Schachfiguren sind gestellt, sag ich mal, ne? Und ja, und dann wird halt Mühle gespielt.
Ja, schade, weil ich fand's auch geil für eine Serie, diese riesigen Sets, die super krass schon und super krass, gut an den Original-Alien anknüpfen und das auch super schaffen. Genau, die ganzen Effekte, die ganzen Monster, alleine dieser komische glubschäugige Ball da, was er mit der Katze und dem Schaf da macht, das ist schon abgefahren.
Der ist auch ein bisschen viral gegangen übrigens, der Glubschi.
Kann ich mir absolut erklären auch, warum das so der Fall sein könnte. Fand ich alles stark, ja. Ich muss nur sagen, für mich, da widerspreche ich dir ein bisschen, für mich, das Alien eigentlich zu viel schon wieder. Ja, es wird oft angerissen, dass es dann wieder die Kamera verschwenkt, aber eigentlich sehe ich gefühlt in den ersten vier Episoden schon fast zu viel, dass es irgendwo rumliegt, rumschlawinert, rumsteht, rumgeistert.
Ja, das ist aber, also sie machen einen coolen Kniff mit dem Alien noch. Das ist so der Kickoff für Episode 5. Also da ist noch ein Kniff in der Serie, den ich cool fand, dass sie den erforschen.
Von dem habe ich auch schon gehört.
Aber wie gesagt, sie spielen das halt relativ plump aus, also ideenlos, möchte ich fast sagen. Es klingt halt jetzt so gemein, aber es ist schwer natürlich. Und das mit dem Alien, was du sagst, ist, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube halt, das ist auch so ein bisschen geschuldet nach dem, ey, wir können es ja nicht 3 Episoden machen und der zeigt das Alien genau 20 Sekunden. Die Serie heißt Alien Earth.
Ja, das stimmt.
Da schreibt mal was rein. Schreibt mal noch eine Szene rein so. Und dann zeigen wir es auch, so komplett so. Die ganzen Körper, ja, den ganzen Körper. Okay, okay, von mir aus. Ne? Also das wirkt teilweise, dass bin ich bei dir, kann ich auch schlucken, die Kröte.
Ja, war jetzt auch kein Riesenbummer für mich, dann eher so, anstatt, genau, wie du es gesagt hast, dass man 3, 4, 5 Folgen warten muss, bis mal was passiert. Aber ja, trotzdem schade, so im Ganzen. Wie gesagt, bei mir steht es gerade noch quasi auf dem Parkplatz, mal gucken, wann ich wieder einsteige.
So, hast du jetzt noch mehr Horror für uns?
Ich habe noch ein bisschen mehr Horror, je nachdem, wie man es sieht. Aber das wirst du in ungefähr 5 bis 8 Minuten dann vielleicht nochmal genauer wissen.
Okay, ich gucke auf die Uhr.
Ja, und zwar habe ich mitgebracht, wir haben es letzte Woche noch auf Social Media angeteasert, ganz frisch einen Kinostart bekommen, reingerollt, von mir entdeckt und geguckt, Good Boy.
Ah, cool.
Kam am 30. Oktober in die Kinos. Da haben wir in Folge 216 uns unterhalten, Alex, und fanden den Trailer eigentlich ganz geil, oder?
Auf jeden Fall. Also ich fand's auch spannend und jetzt bin ich richtig gespannt, weil der steht durchaus relativ weit oben noch.
Ja, um was geht's denn eigentlich, um mal für alle Unwissenden das nochmal zu rekapitulieren? Es geht um Todd, der an einer schweren Lungenerkrankung leidet. Der zieht nämlich mit seinem Hund Indy in das abgelegene Haus seines vor kurzem verstorbenen Großvaters. Dort spürt der Hund Indy allmählich aber eine bedrohliche, übernatürliche Präsenz, die seinem Herrchen gefährlich werden könnte. Klingt erstmal unspektakulär, vor allem wenn man den Trailer nicht gesehen hat, aber der ganze Film wird ja aus Sicht des Hundes erzählt. Also der Hund steht im Fokus und die Menschen eher im Hintergrund. Und es geht um Geister, Dämonen, whatever, und ist eher dann dem Grusel- und Horrorfilm zuzuordnen. Und wir sind ja auch ein Stück weit drauf gestoßen, weil der Film jetzt schon auf diversen Genre-Filmfestivals lief und da so ein mediales Echo entfacht hat. Und die Leute vor allem gesagt haben, Mensch, so ein Hund als Hauptcharakter gab so nicht, wie es jetzt in dieser Form ist, und einfach toll und sollte man auf dem Schirm haben und gucken. Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass er so kurzfristig nach Deutschland kam und man den jetzt hier teilweise auch in den Kinos abrufen konnte. So oder so war das, oder? So habe ich es richtig nochmal zusammengekriegt.
Ja.
Gut, okay. Dann, genau, was wir ja auch ganz charmant fanden, nochmal so ein bisschen Background, das ist das Langfilmdebüt von Ben Leonberg. Der hat das quasi als Low-Budget umgesetzt und, das hatten wir ja in Episode 216 beim Trailer schon gesagt, der hat sich für die Dreharbeiten mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Hund eben, weil das sein Hund ist im Film, ein Haus gemietet, irgendwo im Nirgendwo. Und dadurch, dass der Hund, dass du ja nicht 8 Stunden mit ihm drehen kannst, haben sie 3 Jahre gebraucht, diesen Film letzten Endes umzusetzen.
Crazy.
Das ist schon abgefahren, vor allem für das Budget. Ich zieh's schon mal vor, sie haben insgesamt $750.000 benötigt, um das Ding letzten Endes in Sack und Tüten zu kriegen.
Ja, wahrscheinlich primär, weil es 3 Jahre gedauert hat.
Ja, das und trotzdem 3 Jahre, 750.000 ist dann auch nicht so viel Geld, ne? Ja, also ein bisschen Crew und Kamera.
Viel nicht, aber trotzdem auch eine Menge irgendwie, ne? Dafür, dass es halt sehr Indie ist.
Ja, das stimmt. Ha, Indie. Genau. Und die Erwartungen waren dadurch schon ein Stück weit groß, bei dir und vor allem auch bei mir. Ich fange mal bei Bild und Ton an. Ich fand, das hat man im Trailer schon ein bisschen gesehen und das hat sich auch erfüllt im Film. Es ist ein sehr moderner, digitaler Look, aber in einer guten Richtung. Also mittlerweile sind wir irgendwie an dem Punkt, dass man sehr geile, scharfe, knackige Bilder machen kann, die aber von der Bildästhetik so ein bisschen an analogen Filme erinnern. Und das ist hier der Fall und man versucht auch nicht so Grusel-Horrorfilm, das jetzt so krass zu stilisieren, mega ins Blaue, mega ins Grüne oder mega Kontraste, sondern es ist relativ natürlich noch, relativ charmant. Wenn es warme Farben gibt, sind die warm, etc. Und eher, wenn es wirklich nötig wird, dass man mit Schatten und Dunkelheit spielt, dann kommt das wirklich auch erst zum Tragen. Und die Postproduktion, genau, und eben die Belichtung bzw. Beleuchtung tut dann noch ihr Übriges. Und was mir dann beim zweiten Mal erst oder im Verlauf des Films aufgefallen ist, man muss die Kameraarbeit auch mal loben, denn man nimmt das, weil es tatsächlich so gut gemacht ist, als gegeben hin, dass man ja wirklich die ganze Zeit auch mit dem Hund halt mitgeht, mitfliegt, aus seiner Perspektive schaut. Und es ist so, ah ja, okay, hier ist der Hund. Aber wenn man mal drauf achtet, ist so, ah, okay, da war jetzt die Kamerafahrt hinter der Schulter die Treppe hoch. Das werden sie ja wahrscheinlich nicht 15 Mal gemacht haben, sondern das saß wahrscheinlich beim ersten oder zweiten Mal. Und da gibt's so ganz kleine, viele kleine Kameraschwenks und Kamerasachen, wo ich dachte, ah, okay, das ist kein Wunder, warum das wahrscheinlich 3 Jahre gedauert hat, weil das war wahrscheinlich nicht immer so auf die Schnelle machbar. Man muss aber sagen, Kamera, Postproduktion, Sets, es gibt 1, 2 Sachen, da kann die Low-Budget-Herkunft einfach nicht versteckt werden. Fällt manchmal auf, vor allem wenn man Auge dafür hat, ist aber nicht wirklich schlimm. So, was passiert mit der Handlung? Ähnlich wie bei 28 Years Later. Ähnliches Muster. Ich fand, der Film ist spannend inszeniert, alleine wegen diesem Grundcredo, dass man alles aus der Sicht des Hundes erlebt. Aber die Geschichte an sich hat tatsächlich nicht ganz so viel zu bieten. Das ist auch nicht schlecht per se und wir haben ja schon vorab gewusst, dass der Film nur 70 Minuten geht, aber die Story ist dann teilweise dann doch so einfach, dass ich 1, 2 Mal so gedacht habe, jetzt zieht sich's aber trotz der 70 Minuten dann doch ein bisschen.
Tatsächlich, ja.
Ja, also ist zumindest mein Eindruck gewesen. Und denn die Spannung entsteht eher weniger durch die Story als schon durch die Perspektive des Hundes. Ne? Man will ja nicht, dass dem Hund was passiert oder gruselt jetzt so mit, weil es soll ja nirgendwo reintreten oder plötzlich irgendwo runterfallen. Und die Horrorelemente sind überschaubar, sehr konventionell, Licht und Schatten. Es gibt ein paar Jumpscares, die sind jetzt nicht übermäßig, aber die sind on point, gut gemacht und kommen auch sehr punktuell zur Geltung. Das ist absolut in Ordnung. Was mir aber in dem Film vor allem so ein bisschen gefehlt hat, und das ist natürlich witzig, wenn man sagt, man erzählt die Geschichte aus der Sicht eines Hundes. Alle Filme, die ich so kenne, wo Tiere drin vorkamen, die waren immer stark, weil es nicht nur um das Tier an sich ging, sondern auch immer eine Bindung zu einem Menschen hatte. Und dadurch erst konnte man so das ganze Ding auch relaten, ne? Dass jemand was verliert oder dass jemand sich für den anderen einsetzt. Und das fehlt tatsächlich hier, weil es so ein bisschen wie bei den Peanuts gefilmt ist. Die Menschen, Erwachsenen, sind immer am Kopf abgeschnitten, brabbeln was im Hintergrund oder sind nicht ganz so doll. Aber die spielen halt wirklich nur eine untergeordnete Rolle. Und deswegen fehlt dir halt so ein Stück weit der menschliche Faktor. Das ist nicht schlimm, weil der Hund ist super, wenn man das so sagen darf, super inszeniert. Also wie man halt wirklich on point Emotionen und Gestiken und Mimiken, wenn man es so sagen kann, so bei einem Hund halt schauspielerisch umgesetzt bekommt. Also das ist schon, da muss man einfach, da kann man mit diesem kompletten medialen Echo mitgehen. Das ist halt wirklich einfach super erstklassig gemacht. Und irgendwo habe ich gelesen, jetzt müsste aber auch eine Oscar-Rubrik für Tiere einführen. Und das wäre einer der ersten Kandidaten von mir aus gerne. Was ich dann wiederum aber stark fand, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, ist das Ende. Das hat mich ein bisschen an Relic erinnert, den wir hier auch schon mal als Horrorfilm, Gruselfilm mit hatten. Denn am Ende wird so ein bisschen die Frage gestellt, geht's jetzt um Dämonen, Monster und Geister oder ist es eher was anderes? Das will ich jetzt nicht spoilern. Und das kann jeder so ein bisschen für sich selbst interpretieren, weil dadurch wird eigentlich das ganze Gerüst von dem Film so ein bisschen in Frage gestellt. Wie gesagt, Relic ist mir da als erstes so eingefallen.
Ich fand Relic Auflösung ja gut. Ich weiß, das hat nicht jedem geschmeckt, die Metapher oder wie auch immer, ne?
Genau.
Aber jo, spannend.
Also genau, deswegen will ich gar nicht so viel verraten, aber ich finde, für mich war der ähnlich gelagert und das hat für mich nochmal die etwas flachere Story halt nochmal für mich wieder ein bisschen versöhnlicher zusammengebracht, auch wenn man das Ende halt so nehmen muss und es muss halt einem so gefallen, wie es dann halt einfach kommt. Also trotz erzählerischer Schwächen und diesem Low-Budget-Ansatz überzeugt durch die außergewöhnliche Perspektive, starke Kameraarbeit und eben den authentischen Hauptdarsteller, Indy der Hund.
Der kann nicht anders als authentisch.
Ja, guck's dir mal an, also ist schon einfach sehr, sehr stark. Genau, das offene Ende regt zum Nachdenken an, insgesamt eine schöne, aber eben nicht herausragende Filmerfahrung. Aber ich gebe gut und gerne halt noch 3,5 von 5 Sternen mit. Das Internet sagt, Ja, ein bisschen gemischt. IMDb, wie gerade eben auch schon bei 28 Years, 6,2 nur. Da war ich ein bisschen überrascht, dass sie so wenig geben. Aber ich glaube, das ist diesen Punkten geschuldet, die ich gerade versucht habe, einmal aufzuschlüsseln. Zu kurz, zu wenig Handlung vielleicht, zu konventionell und das Ende muss man halt mögen. Rotten Tomatoes, 90% bei den Kritikern, also deutlich wohlwollender wieder, und 82% bei den Zuschauern, also auch die sind da ein bisschen begeistert. Genau, 3,5, also für eine 4 hat es bei mir nicht ganz gereicht, aber ich bin gespannt, was sie vielleicht als nächstes machen, vielleicht auch mal ohne Hund. 750.000 haben sie gebraucht, weltweites Einspielergebnis stand heute roundabout knapp 14 Millionen US-Dollar, also das hat sich schon mal, kann man machen, gelohnt, da ist bestimmt ein zweiter Film mindestens drin. Und genau, jetzt bin ich mal gespannt, ob er was auf deiner Watchlist, ob sich da was getan hat mit Good Boy.
Nö, hat sich nichts getan. Bleibt immer noch relativ weit oben, glaube ich. Ich finde es so faszinierend, wie wir beide gerade eine 3,5 gegeben haben und meine Review eher enttäuschend war, so klang, und deine ja genau das genaue Gegenteil, obwohl wir am Ende beim gleichen Score ankommen. Aber es ist halt wieder diese Erwartungshaltung, glaube ich, die man halt gegebenenfalls hat, ne?
Ja. Ja, muss man tatsächlich, muss man wahrscheinlich so nehmen, genau. Also, wenn noch ein Fünkchen mehr in der Story oder in der Erzählung oder in der Umsetzung des Grusel-Horror-Genres drin gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt gerne auch eine 4 gegeben. Aber alleine schon wegen dem Hund, da haben sich ja viele dazu hingerissen zu sagen, mehr und toll und Meisterwerk und bla, aber ich denke so rein objektiv, fast 4, aber nee, 3,5, glaube ich, muss ich bei bleiben. Erstmal.
Ja, nice, vielen Dank. Und wenn wir jetzt hier einmal beim Horror sind, wenn ich so gucke Richtung Releases,
was da noch so kommt die nächsten Tage,
sollen wir vielleicht direkt bei Horror bleiben?
Beziehungsweise wir können ja mal gucken bei den Releases genau, was jetzt in der gleichen Zeit zu Good Boy noch dazu kam. Und zwar am 27.10., also noch ein paar Tage länger her, wir haben ja letztes Mal ein Special gemacht und keine Releases gemacht, da kam It, die Serie raus. Welcome to Derry auf WoW, Wow, ehemals Sky, whatever. Hot or not, Alex?
Ja, erstmal hot, weil ja immer noch hier Herr Muschietti, wie auch immer, involviert ist für das Ganze. Aber es sind ja, glaube ich, erst 2 Episoden gelaufen. Von daher gebe ich dem Ganzen noch so ein kleines bisschen, bevor ich mich da drauf stürze. Ich fand den ersten It richtig, richtig nice. Den zweiten haben sie nicht mehr so ganz zusammengekriegt, auch nicht als Buch anknüpfen können. Aber da ja hier Mr. Skarsgård auch wieder involviert ist für die Serie. Ich fand die Trailer gut. Ich würde erstmal sagen, hot noch von meiner Seite.
Ja, und bin 100% deiner Meinung. Was kommt noch raus am 6.11.? Predator, Badlands, neuester Dan Trachtenberg. Hot or not?
Ich habe ja gesagt, die Animationsgeschichte fand ich fast geiler. Ich Prey jetzt nicht so mega gelobt habe. Der war okay aus meiner Sicht, aber der kommt ja hier relativ gut weg, auch bei den Kritikern. Ich würde nicht ins Kino gehen. Streaming hot,
okay. Ja, ich war ja bei King of Killers, war ich ja nicht so vom letzten Drittel überzeugt. Predator Badlands sah für mich eigentlich interessanter aus. Kino weiß ich jetzt aber auch nicht mehr so richtig, Alex. Vielleicht auch wieder so ein Streaming hot, ja, bin ich bei dir. Kleine Randnotiz noch, 6.11., da kam Ballad of a Small Player jetzt auf Netflix raus, hatten wir letztens schon das Kino-Release genannt. Death by Lightning kommt auch auf Netflix raus am 6.11. Schon mal gehört, Alex?
Nee. Der ist an mir vorbeigegangen.
Dann zieh dir mal den Trailer rein. Kam für mich auch ein bisschen überraschend. Relativ großes Cast. Michael Shannon, Matthew McFadden, Nick Offerman. Ja. Es geht da um die Wahl bzw. die Ernennung des 20. US-Präsidenten und um seinen Attentäter. Und diese ganze anscheinend sehr abgefahrene Geschichte, wie das damals entstanden ist und welche Rolle und welches Politikum sich darum entspannt hat. Man liest auch immer in den Kritiken eigentlich ein historisches Ding, was keiner kennt groß, aber was eigentlich super abgefahren in der Erzählung ist. Und der Trailer sah richtig dick aus, viel mehr Leute noch dabei, und bin ich echt gespannt. Ist für mich ein Hot und würde ich auf jeden Fall gerne mal reinschalten. 7.11., dann kommt Frankenstein auf Netflix raus, hat auch schon Kinolease, haben wir genannt. Und auch sehr interessant. Autohot, okay, ja, danke, habe ich fast vergessen. Und am 7.11. kommt Pluribus auf Apple TV Plus raus. Da was mitbekommen, Alex?
Selbstverständlich, war ja eine sehr interessante Kampagne, die sie gefahren haben, von dem Macher von Breaking Bad, von daher glaube ich,
Vince Gilligan,
erstmal pauschal Attention, so nach dem Motto, weil viele sagen Breaking Bad, beste Serie aller Zeiten, alten. Würde ich sogar nicht mal dem gegen argumentieren wollen, fand ich auch sehr, sehr geil, muss ich gestehen, und von daher fand ich hier, also mindestens mal nach dem Trailer dafür, würde ich gerne wissen, worum es geht. Hat er nämlich clever gemacht. Von daher wäre ich auch hier dabei, aber auch hier erst, glaube ich, 2 Episoden mit 2 Episoden gestartet. Sieht sich noch ein bisschen aus, aber wäre hot.
Ja, finde ich auch. Ist für mich auch ein Hot. Alleine schon, wie der Trailer gemacht war. Apple TV Plus hat er oftmals ja nicht so ein gutes Händchen. Mhm. Spricht vielleicht auch für schon. Die allgemeine Qualität der Serie. I don't know. Aber ja, sieht stark aus. Hot auch bei mir. Bin ich gespannt. Habe ich auf der Watchlist. So, gucken wir ein bisschen in die Zukunft. 13.11. Kino-Releases. The Running Man. Neuverfilmung. Edgar Wright mit Glenn Powell. Hot or not?
Streaming Hot.
Streaming Hot, ja. Würde ich auch machen. Tönt mich gar nicht an irgendwie. Ich weiß es nicht. Also der Trailer auch. Also wir beide ja große Edgar Wright Fans. Viele Filme hier in der Rezension gehabt. Aber ich sag auch Streaming Hot, ja. Am gleichen Tag noch dabei Die My Love, neuer Film mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson, die also sah nach einem Artsy-Beziehungs-Psycho-Ding aus.
Yep.
Also, weiß nicht, Jennifer Lawrence, Performance of a Lifetime, aber in den letzten Jahren immer mal Rollen gespielt, wo ich dachte, ja, nee, nicht für mich. Nee, ich sag auch. Leider not. Now You See Me, Now You Don't, die unfassbaren drei, Alex. Was sagst du? Wieder Ruben Fleischer. Was denn? Ich habe doch noch nicht mal zu Ende gelesen. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, alle wieder dabei. Nee?
Nope. Ich war für die ersten beiden im Kino und saß seither nicht mit kauenden Nägeln und habe auf den dritten Teil gewartet.
Ah je, wie bei 28.
Ja, nee, sorry.
Schon eine lange Zeit, ne? Aber ich fand die ersten beiden unterhaltsam, bocksolide, Popcorn-Kino.
Ja, es hat aber wieder auch da abgeschwächt, so der Fluch des zweiten Teils hat zugeschlagen. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht mal ein vorsichtiges Streaming-Hot für einen verregneten Freitagabend.
Also ich habe den schon, ich glaube, ich schieb den ein bisschen weiter höher auf die Watchlist, Kino wahrscheinlich nicht, aber fand die Filme eigentlich gut.
Bring mit, ich sag eher dann hot. Ändere ich das vielleicht.
Okay. Auch ein bisschen stärker noch im Hotness-Bereich, ab 20.11., eine Woche später, Eddington, neuer Film von Ari Aster. Ich sag hot.
Ja, Ari Aster, verstehe ich, dass du hot sagst. Ich sag not, weil der Trailer mich tatsächlich nicht so richtig abholen konnte. Also es ist, weiß ich nicht.
Das ist für mich jetzt so ein bisschen die Kreuzung der Entscheidung. Ne? Bo is Afraid, der letzte Film von ihm, also holy fuck, ne? Der hat mich ja fast zerrissen innerlich. Aber Eddington sah für mich jetzt ein bisschen stimmiger aus. Ich bin gespannt.
Okay.
Bin gespannt, ja. Und am gleichen Tag auch in die Kinos, Sisu, Road to Revenge. Hot or not, Alex?
Tendenziell schon hot. Und eigentlich müsste man ins Kino gehen, einfach um irgendwie
zu supporten.
Um es zu supporten, ja, und die Kohle dazulassen. Ich weiß aber halt nicht, ob ich es einfach sinnvoll unterkriege. Aber spätestens im Streaming ist es ein Auto-Hot, ja.
Ne, Auto-Hot. 21.11., apropos Überraschung, The Family Plan 2. Apple TV Plus. Mark Wahlberg. Ich nehme es dir ab. Ich sag hot und bringe ihn vielleicht mit, weil ich war ja so ein Mini-Fan vom ersten Teil. Aber wir haben ja beide gesagt, das Ende, paar Charakterentwicklung. Paar so Sachen, so, das passt nicht ins Familienbild, weird. Aber ja, ich glaube, ich werde mir wieder gucken.
Ich habe mir ja auch dann noch geschaut, nachdem du ihn gesehen hast. Und ich habe auch den Trailer jetzt gesehen für den zweiten Teil. Und es könnte gut sein, dass der in der Vorweihnachtszeit tatsächlich nochmal eingeschoben wird. So, der wird nicht komplett daneben sein. More of the same, I guess. Von daher, vorsichtiges Streaming-Hot geht ja nicht anders.
Okay.
Ja, ist okay. So.
Dann kommen wir ins Weiter und jetzt lasse ich dich mal ein bisschen reden, weil wir haben ja noch mehr Projekte am Horizont und damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Habe ich es gerade schon gesagt? Genau. Egal, Alex redet jetzt mal ein bisschen.
Zu den Neuigkeiten, ja genau. Wir haben ich war ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, und zwar hat der Godzilla offizielle YouTube-Kanal 90 Sekunden den Teaser online gestellt für einen neuen Godzilla-Film, wo ich dachte, oh, da bin ich ja mal gespannt. Und am Ende war es ein Title-Reveal und nur ein Title-Reveal, also... Ein Title-Review.
Ja, also immerhin. Aber was kriegen wir denn jetzt, Alex?
Wir bekommen nicht Godzilla minus one, sondern Godzilla minus zero. Es gab ja einen seichten Cliffhanger und wir fanden den beide ja richtig nice. Die erklären uns nochmal, dass hier auch wirklich wieder die gleiche Personalie vorherrscht. Nicht nur für Regie, sondern auch für den ganzen Rest, VFX und so weiter. Dafür, wo er ja nicht nur nominiert war, sondern ja auch den Oscar gewonnen hat.
Das darf man ja nicht unterschlagen.
Und von daher, ja, guckt die Welt da, glaube ich, schon drauf und bockt auch mega. Aber außer den Infos, dass der Titel ist, ist es jetzt offiziell in Arbeit, okay. Und das war's. Keine weiteren Infos. Und muss ich gestehen, als das 90-Sekunden-Ding lief, war ich ein bisschen underwhelmed. So,
Ich muss auch sagen, ich fand das als Trailer jetzt nicht sonderlich berauschend. Also das hätte ich wahrscheinlich auch zusammengebaut bekommen, dafür, dass es so lang geht und ja.
Das ist aber, das ist halt Classic Japaner.
Naja, okay. Aber wir wissen es jetzt, aber wir wissen nicht wann, ne? Wann das Ding kommt, etc.
Nee, also nee, ist gar nicht. Ich gehe davon aus, es dauert auf jeden Fall 2 Jahre noch. Easy. Ja,
crazy, okay.
Ich. Aber dann, wir reden über den Trailer, wenn er da ist, den richtigen, meine ich.
Machen wir das so. Ich glaube, der kriegt es auf jeden Fall bestimmt jetzt ein bisschen mehr Budget hinten rein. Also vielleicht wird es ein bisschen fetter oder schneller oder beides. Wir werden es sehen.
Mal gucken.
Fetter, schneller, weiter und jahrelang nicht auf einen neuen Teil freuen. Das ist die Überleitung. Fertig.
Ja. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen überrascht. Wir bekommen einen neuen Mumie-Film. Mhm. Okay, ja.
Mit Tom Cruise,
Alex.
Oder?
Nicht mit Tom Cruise, nein. Ich wusste, dass es einen neuen Mumie-Film geben wird, nämlich einen von Lee Cronin, der den letzten Evil Dead gemacht hat, der ganz gut weggekommen ist, super creepy war. Und ich habe das insofern verfolgt, weil ich mir dachte, ach, schon wieder ein Mumie-Film, aber eigentlich ist der Regisseur ja ganz geil. Und er hat halt selber gesagt im Interview, sie versuchen es tatsächlich ein bisschen anders zu machen. Aber jetzt gibt's noch eine neue News, nicht zu dem Mumie-Film. Nein, es gibt noch einen anderen, einen von Universal. Einen, wo jetzt noch nicht final bestätigt ist, aber wohl Brendan Fraser und Rachel Weisz in den letzten Verhandlungen ist, um dort halt wieder die Hauptrollen zu spielen. Und ich muss gestehen, einen kurzen Moment hatte ich ein kleines bisschen Gänsehaut und dann hat mich halt aber leider die nackte Realität eingeholt.
Mhm.
Aus mehrererlei Gründen, wenn ich einmal kurz ausführen darf noch.
Ja, ich wollte eigentlich gerade noch, wo du den Namen genannt hast, bam, 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 machen.
Nice.
So. Und jetzt kannst du ein bisschen weiter erzählen vielleicht.
Also, erstens, die Mumie 1 und auch, wenn er nicht so gut weggekommen ist, die Mumie 2 hat so ein Special Place in my heart. Ich stehe auf diese Pulpy-Nummer, da ist so viel zitatwürdiger Kram, der da passiert. Ich habe das als Stüppkes so frisch in die Pubertät reingerutscht, absolut abgefeiert und ich gucke die auch jetzt heute immer noch gerne, besonders den ersten Teil. Ich kann es nicht ändern. Das ist einfach...
Ich habe den damals mit Freunden im Kino gesehen.
Ja.
Also es war auch einer meiner ersten Jugenderfahrungen mit Freunden, Popcorn, bla.
Damals war technisch mindblowing, da haben sie Sachen gemacht, das war für mich neu einfach, dass das ein, ich sag mal, im weitesten Sinne so ein Horrorfilm, den er ja versucht zu sein, so ein großes Budget bekommt, so fettes, aber halt gleichzeitig so pulpy, so dreckig, so frech, sich nicht so ganz ernst nimmt und
Mainstream-tauglich dafür auch.
Mainstream-tauglich und auch so, ich erinnere mich an Behind the Scenes, wo Brendan Fraser erzählt, dass er da gegen nichts kämpfen musste mit seinem Schwert und sie dann nachträglich quasi die CGI-Mumien eingefügt haben und wie komisch er das fand. Und das war damals so, boah, wie weit die gekommen sind mit der Computertechnik. Ja. Witzig, ne? Irgendwie. So, jetzt laufen wir in die Situation rein. Ja, die ersten beiden fand ich richtig geil. Und dann kam hier der Drachenkaiser-Movie oder wie auch immer, der dritte Teil. Und da war ich im Kino und ich war super enttäuscht, muss ich gestehen, mit Jet Li. Der hat mich gar nicht mehr abgeholt. Deswegen weiß ich nicht, ob Brendan Fraser und Rachel Weisz quasi zu einem Auto-Hot reichen. Und warum genau kommt nächstes Jahr ein Mumie-Film von Lee Cronin und dann kommt was, das Jahr da drauf? Noch ein Mumie-Film? Das kriegst du doch am Boxoffice den Leuten nicht mehr verklickert. Das ist doch die gleiche, sorry, zu sagen, aber das ist doch die gleiche Scheiße wie, erinnerst du dich an das Jahr, wo Armageddon und Deep Impact ins Kino kamen?
Ja.
Was soll das denn? Redet da in Hollywood keiner miteinander? Das ist doch bescheuert. Die kannibalisieren sich doch gegenseitig das, die Kino-Audience weg. Und ich weiß nicht, wie sie das halt übereinander kriegen.
Also du hast jetzt diese Sache angesprochen, was ich jetzt sogar noch dachte. Wir reden ja von Filmen, die Mumie 1999, 2001, 2008. Das ist ja also wirklich jetzt fast 30 Jahre her, wenn der jetzt in die Kinos kommt, der nächste.
Genau.
Da war Fraser 31 junge Jahre alt und Rachel Weisz sogar 28. Die sind jetzt auch ein bisschen älter geworden. Wir wissen ja von Brendan Fraser, dass er jetzt auch nicht mehr ganz so der super geformte Actionstar aus dem 90ern.
Er hat ja gesagt, dass die ganze Action-Hochzeit von ihm seinen Körper ja komplett zerschunden.
Will
hat,
er ja auch nicht mehr machen. Ja.
Will er nicht mehr machen, deswegen bin ich auch gespannt, ob sie ja wirklich die Hauptdarsteller sind oder ob das so ein Handover wird.
Handover,
so ein
bisschen, ja.
Also wenn sie es gut machen, dann kann so ein Requel, nenne ich es jetzt mal, richtig cool sein, ja. Scream, aber du kannst es halt auch komplett verstolpern und ich weiß nicht, ob sie uns jetzt ködern mit was, dass wir in dem Film nicht bekommen. Ich bin gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden, würde ich sagen, weil das interessiert mich tatsächlich brennend.
Das würde mich auch super interessieren, vor allem, wie sie halt beide Stars halt nochmal genau damit einweben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gut funktioniert, aber es kann natürlich auch, ich möchte nicht sagen, nach hinten losgehen, aber man kann es natürlich auch verstolpern.
Und wie gesagt, und den Mumie-Trailer für den Lee Cronin, den werden wir nächstes Jahr besprechen. Der kann nicht mehr lange dauern, bis der kommt, glaube ich.
Na, dann nehme ich dich beim Wort, Alex, und bring ihn mir gerne mit.
So, und dann kommen wir zu den Trailern, würde ich sagen, hier direkt mal.
Ja,
was nämlich auch nochmal spannend. Wir haben als allererstes auf der Liste Stone Cold Fox.
Genau, jetzt weiß ich nicht, ich habe vorhin gesagt, ich bringe so ein bisschen mein B-Movie-Geplänkel mit oder ja, konntest du dich da auch ein Stück weit finden?
100%, da kokettiert der Film ja auch massiv. Also er kokettiert nicht nur damit, der embraced es und geht da vollständig drin auf. Zumindest mal der Trailer. Ob der Film das auch so durchzieht, da bin ich gespannt.
Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Aber mal kurz, um was geht's denn? Also es geht um einen Film mit Kiernan Shipka, Kristen Ritter und Kiefer Sutherland. Und alle spielen in so einem bisschen irgendwie, keine Ahnung, US-amerikanischen Wüstenstaat. Eine ist drogenabhängig, eine ist die Drogendealerin. Kiefer Sutherland ist ein korrupter Polizist, der da irgendwie einen Haufen Geld hinterzieht. Und Kiernan Shipka klaut das Geld irgendwann. Im Gegenzug wird ihre Schwester als Geisel gehalten und dann versucht sie mit ein paar Freunden irgendwie so einen Rachefeldzug zu starten. So, von mir aus schon mal einen Kiernan-Bonus, weil ich sie super gerne sehe. Und wie du gesagt hast, der Trailer so krass im Grindhouse-Stil irgendwie.
Ja, volles Rohr.
Aber für mich, hinter dem ganzen Bildrauschen und den Bildeinblendern, sieht es für mich eigentlich zu modern gefilmt aus. Also auch meine Frage, ist nur der Trailer so gemacht? Oder was kriegt man da serviert?
Ich habe keine Ahnung, aber ich bin interessiert und er erscheint ja jetzt auch oder ist bereits jetzt zur Veröffentlichung der Episode, glaube ich, im Premium VOD international zumindest erschienen. In Deutschland ist er, glaube ich, nicht einfach so easy zu kriegen. Ja. Was ich noch faszinierend fand, ohne jetzt zu sehr auf die Handlungen einzugehen, die im Trailer porträtiert wird. Ich lasse einfach mal eine Info für dich da, nur mal so, weil das überraschend funktioniert hat, aber ich mir Fragen gestellt habe. Kiernan Shipka ist 25 und Kristen Ritter ist 43. Und damit möchte ich es auch beruhen lassen.
Also ich höre, habe nichts Illegales rausgehört, Alex.
Ich auch nicht. Ich war einfach nur so ein bisschen, mind blown einfach, dass man das so übereinander kriegt und du da sitzt und sagst, ja. Check's out. Ja, plausibel, ja. 18.
Warum denn nicht?
Und Kiefer Sutherland sieht man eh zu selten, von daher bin ich tatsächlich dabei, muss ich sagen, einfach nur um rauszukriegen, was es ist.
Ich auch. Also gib's mir gerne so Pulpy Action oder Coen-eskes, keine Ahnung, Crime-Komödien-Dingens.
Das ist halt wie so ein Ding, wo du sagst, es geht entweder komplett in die Hose oder es hat so das Potenzial, dass es so ein Guilty-Pleasure-Ding wird, so wie die Mumie.
Ja. Stone Cold Fox, für alle mal im Hinterkopf behalten. Was gar nicht in diese Richtung geht, aber auch sehr absurd wirkt, ist Fuck'em Hall.
Was hast du gesagt?
Genau. Ist ein Film unter anderem mit Thomasin McKenzie, Ben Radcliffe, Damien Lewis, Catherine Waterston und ist eine britische Produktion. Und um was geht's im Endeffekt? Und ich glaube, man kann ein bisschen die Trailer-Beschreibung...
Spielt es eine Rolle?
Ja, ich glaube schon, weil das macht es für mich ein bisschen einzigartig. Es ist eine Mischung aus Downton Abbey und Die Reise in einem verrückten Flugzeug, also Airplane und ein bisschen Monty Python irgendwas. Also auch so nackte Kanone-Style.
Sherlock Holmes oder Agatha Christie oder
Agatha Christie, genau. So hier Murder Mysteries auch mit drin. Ja. Und das alles in einem Film mit extrem weirden, absurden, teilweise unter der Gürtellinie spielenden britischem Humor.
Britischer Humor ist ganz wichtig an der Stelle, aber für mich ist es unterm Strich die nackte Kanone in britisch.
Ja, und das halt nochmal irgendwie 150 Jahre im historischen Kontext
das impliziert für mich, britische nackte Kanone impliziert für mich, dass das auch 1930
so
spielt.
Achso, es muss da direkt so sein. Und der Trailer ist an mir vorbeigegangen. Ich dachte aber so, guck mal, den ziehe ich mir mal noch rein. Das sieht irgendwas, macht mich da gerade an. Und ich musste doch wirklich in diesem Trailer relativ lachen. Ja, der Humor ist sehr, vor allem am Anfang sehr absurd. Das hat mich direkt schon mal gecatcht. Dann gibt's viel obszöne Sachen. Aber generell, wenn man ihn ein zweites Mal guckt, gibt's so viele Details, die überall rumfliegen, wo ich dachte, wenn sie das schaffen, wie im Trailer, über 90, 100 Minuten zu bringen, dann könnte ich da echt meinen Spaß haben.
Aber da stumpfst du doch ab. Also ich weiß es nicht genau. Also ich fand, einige Sachen waren mir auch ein bisschen zu simpel und trotzdem wieder also es waren einfach durch die schiere Dichte, die Gag-Dichte, hast du trotzdem gefühlt in dem Trailer alle 30 Sekunden was, wo du halt dann doch schmunzeln musst.
Ja.
So, weißt du, so wie wenn du mit der Schrotflinte in den Wald schießt, irgendwas triffst du halt.
Also ich bin, das ist für mich auf jeden Fall auf der Hotliste, weil ich denke, dieses Ding muss ich mir reinziehen, einfach um es zu analysieren, weil gerade jetzt auch die Neuverfilmung Nackte Kanone, wir haben noch nicht drüber gesprochen, was wir das finden. Ich hatte so richtig harte Mixed Feelings, war so 50-50, aber wenn der Film es irgendwie schafft, in dem Stil das durchzuziehen, dann könnte das für mich eine echt gute Nummer werden. Aber who knows?
Hat aus meiner Sicht die gleichen Chancen wie die Reinterpretation der Nackenkanone, das Requel, wie auch immer. Ja, Aber spannend. Hatte ich nicht auf dem Schirm, von daher vielen Dank, dass du ihn noch mitgebracht hast.
Falcom Hall ab 5. Dezember, zumindest in der UK. Es gibt keinen deutschen Release. Ja. Da werden wir auch nochmal nachholen, spätestens zuerst auf den Social Media Plattformen.
So, dann soll ich nochmal übernehmen.
Mach mal. Da hast du doch jetzt hier
Runde
wieder
ist,
Stein im Brett.
Scream 7000. So, warum habe ich die nochmal mitgebracht?
Ja, warum, Alex?
Nicht, weil der Trailer per se gut ist, leider, sondern weil das ist ja sozusagen der Ersatzplot, möchte ich es nicht nennen, aber es gab ja diese großen Verwerfungen um das Maincast für Scream 7, weshalb sie ja komplett abrücken mussten, der Regisseur dann unterm Strich auch noch gewechselt hat, ein neues Drehbuch her musste und trotzdem sind sie unglaublich schnell gewesen. Und das ist ja der Trailer da für den 7. Teil. Und worum geht's? Neve Campbell ist wieder zurück, Courtney Cox ist zurück. Und Neve Campbell hat eine Tochter und das ist der Plot.
Ach, die gab's vorher nicht? Oder noch
ja,
nie?
Die, nein, nein, sie wird jetzt halt für den Plot instrumentalisiert, möchte ich es mal nennen.
Aha.
Und ich gebe noch dem 7. Teil, weil ich die 5 extrem stark fand und die 6 noch ziemlich gut, noch den Benefit of a Doubt, dass sie die Relevanz hier gewuppt kriegen. Der Trailer lässt mich aber das Allerschlimmste befürchten, nämlich dass tatsächlich mit dem neuen Cast, das sie da versucht haben aufzubauen, aus meiner Sicht erfolgreich aufgebaut haben mit der 5 und der 6, dass es jetzt so ein bisschen das der Anfang vom Ende schon wieder ist. Was heißt schon wieder? 3 Filme, dafür hat es dann nochmal gereicht. 26. Februar ist es soweit, also noch ein bisschen hin, aber schwierig.
Mm.
Hast du es anders gesehen?
Nee, ich habe es gar nicht anders gesehen, denn ich dachte so, uff, was hat er denn jetzt mit auf die Liste gepackt? Und ich hätte dich genau eben gefragt, was du auch hier in diesem Trailer siehst, was ich nicht erkenne, weil es hätte irgendein random
Horror-Grusel-Dingens
sein können. Ja. Aber ja, mit der Vorgeschichte kann man es jetzt ein bisschen besser einsortieren, natürlich auch. Ja, für mich, wie gesagt, diese Art von Horror-Gruselfilm halt ein Auto-Not. Von daher, gönn's dir gerne, bring's mal mit, damit wir's abhaken können, aber ich seh mich da einfach nicht.
Okay, und was hältst du so von so psychologischem Horror und vielleicht auch so ein bisschen
Psycho?
Cray-cray. Ja, Psycho und vielleicht auch so, ich sag mal, so eine Art Kammerspiel.
Oh, Kammerspiel, da haben wir es
von
wieder.
Sam Raimi vielleicht, haben wir auch länger nichts mehr gehört. Hat ja mit The Evil Dead da seine Wurzeln durchaus im Horror, kommt jetzt wieder zurück mit Send Help.
Finde ich gut, dass wir den noch mit auf die Liste gepackt haben, denn ich glaube, der Trailer ist jetzt schon 2 Wochen alt. Ich hatte ihn schon wieder vergessen.
Ja, ja.
Du hast ihn jetzt mal mitgebracht und
ja, weil ich drüber sprechen wollte.
Hat zum Glück, glaube ich, hier den Platz auf der Spitzenliste zum grünen Abschluss gefunden, weil ich finde, ist sehr stark und vielversprechend, was man da sieht.
Yes, worum geht's denn? Wo soll ich?
Naja, ich kann's kurz versuchen. Es geht, also Rachel McAdams spielt so eine Art Mauerblümchen in irgendeinem, keine Ahnung, hippen Tech-Konzern, whatever, der angeführt wird von Dylan O'Brien und der sie da ein bisschen zur Sau macht, weil er sie nicht braucht oder ihr Talent nicht akzeptiert und ihr noch eine letzte Chance geben will als reicher Snob. Und beide stürzen bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg zum Kunden auf einer einsamen Insel ab und sind die einzigen Überlebenden. Dylan O'Brien mit dem gebrochenen Bein, Rachel McAdams, muss ihn jetzt retten, sagt und also denkt zumindest sein Chef.
Vor allem noch, ne?
Genau.
Ja, ja.
Und Dylan O'Brien als Chef sagt, du musst mich jetzt hier rausholen. Und Rachel McAdams sagt, nee, du, das Spiel ist vorbei. Jetzt gebe ich hier vielleicht den Ton an. Und das ist die Ausgangssituation vielleicht für ein bisschen Psycho-Survival-Horror.
Ne? Es geht ja so ein bisschen um diese Rollenklischees, ne? Und ich hatte den Eindruck, dass der Trailer mir suggeriert, dass sie sagt, wir kommen hier, glaube ich, ganz gut zurecht, wir zwei, mein Freund.
Wir können eigentlich
Hilfe
bleiben.
Suchen ist, glaube ich, überflüssig, weißt du was? Wir machen das einfach hier jetzt so für immer. So kamst du zumindest rüber. Für mich, weiß ich nicht, ob du das auch so empfangen hast. War jetzt nicht so 100% klar, aber ja, ich fand es super spannend und vor allem Rachel McAdams im Trailer, da fehlte mir die Tafel, dass es eine Performance of a Lifetime ist, weil es sah für mich ein bisschen danach aus.
Ja, saugeil. Also da kommen ein paar Lines von ihr gedroppt, wo ich dachte, holy moly. Also prinzipiell würde ich sagen,
unangenehm, ne?
Mit ihr kann man bestimmt eine gute Zeit auf einer einsamen Insel haben, aber nicht so. Nicht
ja,
so.
Das war schon sehr, sehr unangenehm, tatsächlich.
Ja.
Von daher diese Psycho-Thriller-Geschichte. Ich bin gespannt. 29. Januar ist nicht mehr so lange hin für das Kino-Release in Deutschland. Ich Ich bin wirklich gespannt. Also das könnte so ein Schläfer sein.
Ja, ist eine geile Geschichte, geiles Cast, geiler Regisseur und vor allem der Trailer ist richtig, richtig stark gemacht. Fand ich super. Hat mich auch ein bisschen an Stephen Kings Misery erinnert. So ein bisschen
ja,
von
genau.
der Ausgangs-
100%. Ja, natürlich.
Aber nochmal, with a twist. Also eigentlich Original Story, nichts irgendwie Recyceltes. Per se jetzt, muss man sagen.
Ja. Und ja, halt nochmal eine größere stark. Sozialkritik dahinter. Oder zumindest kann man die reininterpretieren, ja, wenn man möchte, glaube ich.
Ja, definitiv. Kann man auf jeden Fall machen.
Nice. Ja, da bin ich froh, dass wir tatsächlich hier zum Finale nochmal zueinander gefunden haben, beide da einigermaßen gehypt sind.
Den werden wir mitbringen, Alex, spätestens irgendwie Januar, Februar.
Ja, könnte ich mir gut vorstellen.
Und bis dahin würde ich sagen, bin ich gespannt, was unsere ganzen Zuhörenden halt sozusagen haben. Und damit würde ich wieder die Abmoderation einleiten, denn ihr könnt uns folgen auf Instagram, Facebook oder einer anderen Plattform eurer Wahl. So viel sind es gar nicht, muss ich zugeben. Aber ihr findet uns unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Wie immer, das ist einfach, das kann sich jeder und jede merken. Gerne 5 Sterne bei iTunes und Spotify und noch einen Kommentar hinterher schicken. Wir freuen uns über jede Interaktion.
So ist es. Nice. Dann würde ich sagen, kannst du die Musik cuen. Ich danke dir, dass du dich trotz der geschwächten Stimme hier eingefunden hast, 2 knaller Reviews mitgebracht hast.
Und ich cue vor allem jetzt mein nächstes Teewasser, würde ich mal sagen. Und ja, vielleicht noch ein Dampfbad.
Box solide, ja. Bisschen inhalieren. Und ja, für alle anderen da draußen, weiß ich nicht, bleib gesund, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Finde ich stark, ja. Also ich höre meine Stimme, ich sag nur noch ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Bye, bye. This conversation can serve no purpose anymore.